ARD.
Hallo, hier ist Arbor und Tünner, aber Tünner schont gerade ihre Stimme. Und viel Spaß beim ESC-Update mit Marcel und Thomas.
ESC-Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Vielen Dank, lieber Arbor, und guten Morgen, Deutschland. Hier ist ESC Update mit der großen Rückschau auf das zweite ESC-Halbfinale. Es sind tatsächlich schon wieder 2 von 3 Shows um. Wir hatten wieder einen langen und einen sehr unterhaltsamen Abend mit einem sehr spannenden und sehr diskussionswürdigen Ergebnis. Und mit kaum jemandem würde ich das jetzt lieber diskutieren als mit Thomas Mohr in Hamburg. Hallo Thomas.
Einen wunderschönen guten Morgen überall zu unserer Community. Ja, das zweite Semi ist durch. Das zweite Semi hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich sehr gut amüsiert und bin jetzt richtig heiß drauf, mit dir darüber zu diskutieren. Mal sehen, welche Meinung du hast. Das war ja so ein schwer vorherzusagendes Semifinale, aber am Ende, glaube ich, sind wir auch von allem jetzt nicht erschüttert von den Ergebnissen, wenn man das vorwegnehmen will, oder?
Das stimmt. Also so eine große Überraschung, wie jetzt am Dienstag das Belgien rausgeflogen ist, finde ich, gab es im zweiten Halbfinale nicht. Aber wir haben ja auch in der Folge gestern gesagt, dass es echt schwierig ist, die Qualifikanten zu prognostizieren. Tatsächlich lagen die Wettquoten auch hier an der einen oder anderen Stelle falsch. Ein Land wie zum Beispiel Tschechien, hoch drin in den Wettquoten, hat sich nicht qualifiziert. Aber ich finde, so wie es gekommen ist, ist doch schon sehr viel nachvollziehbar. Deswegen lass uns gerne darüber sprechen, wer sich qualifiziert hat. Aber lass uns vielleicht am Anfang erst einmal über Deutschland sprechen. Denn Arbor und Tünner hatten auch in diesem zweiten Halbfinale ihren Auftritt, außer Konkurrenz mit Baller.
Ich baller, la, 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 ich an ihn aus, ja.
Wir haben zum ersten Mal die Inszenierung gesehen, übrigens wir beide dieses Mal am Fernseher, also ich war nicht in der Halle beim zweiten Semi, wir haben es beide nur am Fernseher gesehen und ich möchte dir den Vortritt lassen, wie sehr hat es geballert bei dir?
Ja, also der Fernseher ist ja auch die natürliche Guckform, ja, alle gucken am Fernseher, ich gucke ESC am allerliebsten tatsächlich am Fernseher, gar nicht in der Halle und auch nicht in der Sprecherkabine da oben, am Fernsehen ist es eigentlich am schönsten. Aber und Tünner, ja, nee, also ich war wirklich begeistert. Das vorweg, ja. Ich fand es richtig gut. Den chronologischen Ablauf haben wir ja auch schon im Gespräch mit André Schünke dargestellt. Am Anfang sieht man Arbor allein mit seinem Cello und Tünner nur hinter einem Seidenvorhang und er fällt dann runter. Dann singt sie oben auf einem Podest, geht dann runter, dann sieht sie ein bisschen industrial-mäßig aus. Dann geht sie vorne zu Arbor und kommuniziert ein bisschen mit ihm. Dann ist sie allein, dann tanzt sie ein bisschen und ja, und am Ende explodiert diese Boombox, auf der das alles stattfindet. Explodiert, na, da gibt es so eine kleine Pyro und dann ist das Song auch schon vorbei.
Explosionchen.
So, kritische Punkte waren vorher, oh, schafft das Tünner mit der Stimme? Ich fand das okay mit der Stimme. Sie wirkte sehr fokussiert und sehr konzentriert. Da wäre vielleicht noch Potenzial, dass es sich ein bisschen verbessert, dass sie insgesamt so ein bisschen lockerer wirkt, weil man schon merkte, oh, ich möchte nämlich nicht versingen, ich möchte nichts falsch machen. Da ist noch so ein bisschen Potenzial nach oben. Und ansonsten ist es so ähnlich, wie André Schünke es auch ein paar Tage gesagt hat, das ist mal so eine Performance, wie man sie sich als Fanin gewünscht hat. Also so sehr durchdacht und mit Stimmung. Und ich habe das Gefühl, die Stimmung im Laden da, in Basel, in der Arena war auch gut. Ja, ich war durchweg zufrieden mit dem Auftritt. Ganz toll, hat mir echt super gefallen. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, es ist ja so eine Mischung aus erstmal irgendwie Erleichterung und dann kommt die Begeisterung. Und ich kann, glaube ich, auch sehr genau sagen, wann was in was umgeschwenkt ist. Ich war von dem 30-Sekunden-Rehearsal-Clip, den wir gesehen haben, nicht begeistert. Das war mir alles viel zu langsam geschnitten. Ich fand das jetzt im Fernseher in der gesamten Performance deutlich besser. Tünner hat das im Großen und Ganzen wirklich sehr schön gesungen. Die Inszenierung war durchdacht. Ich dachte mir erstmal, ja, okay, das klingt alles gut, das sieht alles gut aus. Und die Begeisterung kam so ungefähr bei Strophe 2, wenn sie die Treppe runtergeht. Und dann ist sie da mit diesen Tänzern und dann machen sie da diese Club-Atmosphäre. Und das fand ich wirklich herausragend gut aufgelöst. Ich bin lange nicht mehr so zufrieden mit einer deutschen Inszenierung wie dieses Jahr. Es gibt eine kleine Schwachstelle, wie ich finde, zum Ende hin. Wenn Arbor nach oben geht, dann ist er plötzlich weg, bis er dann irgendwie das Cello auf die Boombox haut. Da ist Tünner da vorne alleine. Ich frage mich, warum? Wo sind eigentlich die Tänzer? Das hätte man, finde ich, noch ein bisschen mehr ausfüllen können. Ansonsten ist das schön. Das ist nicht die Inszenierung, mit der ich gerechnet hätte. Ich hätte gedacht, dass es viel mehr Kamerafahrten, viel mehr Strobo, viel mehr Baller eingeblendet hinten, ähnlich wie im Vorentscheid. Aber ich finde tatsächlich, dass es sehr, sehr schön gelöst ist. Und ich möchte sagen, dieses Jahr zum ESC schicken wir nicht Arbor und Tünner, wir schicken Arbor und Winner. So, großartig. Großartig. Ich bin euphorisch, Thomas. Ich freue
ja,
mich.
Ja, ich bin ja auch euphorisch. Und guck mal auf die Seite eurovision.de, was ich tippe, was wer den ESC gewinnt. Ja, also ich bin ja bekennender Fan von dem Song. Ich bin ja bekennender Fan von zeitgemäßer Popmusik. Und ja, ich wünsche mir, dass die beiden so gut abschneiden, wie es nur geht.
Ja, ich weiß, du sagst, Arbor und Tünner gewinnen den ESC. Es ist, ich glaube, noch ist es nicht online, aber es wird im Laufe des Tages online sein. Da könnt ihr auch mal sehen, wen ich tippe und wen das ganze Team tippt. Ist ganz spannend. Ja, also, wie gesagt, sehr, sehr schön. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade aufzeichnen, steht die Startreihenfolge noch nicht fest. Also Startreihenfolge, ich bin ja ein großer Verfechter von der Startreihenfolge, aber vielleicht ist es ja doch gar nicht so wichtig. Arbor und Tünner ballern auf jeden Fall, egal von wo. Und Arbor streamt ja auch vorher noch bei Twitch irgendwie, wie er Counter-Strike spielt mit Adonis. Also, das ist also solche coolen Kandidaten einfach, denen das alles überhaupt nichts ausmacht. Dieser ganze Trubel hier in Basel, das ist bemerkenswert. Und ich freue mich so sehr, dass die beiden dieses Jahr Deutschland vertreten.
Ja, und ich finde auch gut, dass Tünner sich jetzt tatsächlich ein Sprechverbot erteilt hat, genauso wie es JJ gemacht hat. Also ich kann mich auch noch erinnern, damals Michael Schulte wollte irgendwann am Donnerstagmorgen auch kein Interview mehr geben, um seine Stimme zu schonen. Das klingt dann immer so ein bisschen abgehoben, aber hey, das sind Sänger und die müssen ihr Instrument natürlich möglichst schonen und jetzt bitte nicht die ganze Zeit durchplappern, so wie wir das machen, ja. Oder so verlockend das ist, mit den anderen Künstlern auch die ganze Zeit rumzuquatschen. Da müssen sie diszipliniert sein und sich jetzt schonen, denn morgen Abend geht es halt ums Große und da müsst also heute Abend schon im Juryfinale und morgen Abend dann beim großen Finale muss das sitzen mit der Stimme und insofern pssst.
Ja gut, Sprechverbot finde ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen albern, auch wie JJ dieses Plakat umhatte beim Botschaftsempfang, wo drauf stand, Conchita put me on vocal rest. Na ja gut, es hat ja geholfen, ganz offensichtlich. Aber starten wir mit den Qualifikanten fürs Finale. Diese 10 Länder werdet ihr sehen am Samstag. Es haben sich qualifiziert Litauen, Israel, Armenien, Dänemark, Österreich, Luxemburg, Finnland, Lettland, Malta und ganz am Schluss noch aufgerufen Griechenland. Fangen wir von vorne an. Litauen, Katharsis, Tavoakis. Da. Habe ich das gesehen und dachte mir, reicht das? Das ist natürlich dystopisch, so wahnsinnig viel passiert ehrlicherweise in der Inszenierung nicht, aber ganz offensichtlich ist ein Funken übergesprungen und ein Gefühl angekommen.
Ja, als die als erstes verkündet wurden, dachte ich mir, oh je, Thomas, du liegst da heute wahrscheinlich komplett daneben. Am Ende hatte ich 8 von 10 richtig, aber liegst da wohl komplett daneben. Auch wenn er gewinnen würde, wäre es nicht mein Favoritensong. Und ich habe tatsächlich auch die 3 Minuten für eine Pause genutzt, kann deswegen auch gar nichts Konstruktives hier dazu beitragen und kann gerne schon auf Platz 2 gucken.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, wen hattest du bei unserem Wir wissen, wer rausfliegt getippt im zweiten Semi?
Armenien, leider.
Okay, da reden wir später drüber. Okay, dann sage ich noch was zu Litauen. Die Performance war im Prinzip ähnlich, wie wir es aus dem litauischen Vorentscheid ja schon kannten. Es gab hinten so eine dystopische Landschaft und vorne war halt der Sänger, der Lukas, der das natürlich gut gesungen hat, ja klar, aber das war jetzt... Ich würde sagen, es war jetzt keine herausragende Performance, aber es war eine gute Performance. Und ich freue mich tatsächlich auch, denn ich finde, ohne den Song, ohne Tavoakis, würde im Finale echt eine Klangfarbe fehlen. Das hat so kein anderes Land. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch, willkommen im Finale. Das ganze Baltikum ist komplett. Lettland kam ja auch weiter, reden wir gleich noch drüber. Das ganze Baltikum ist im Finale, ganz Skandinavien ist im Finale. Respekt. Nordeuropa hat es allen gezeigt.
Ja, ich habe gestern schon mal die These aufgestellt, das Publikum wählt Vielfalt. Finde ich auch gut, dass also sowas wie Portugal dann beim ersten Semifinale oder jetzt Litauen in diesem Semifinale weiterkommen. Warum nicht? Muss ja nicht immer mein Geschmack sein. Es ist ja eine Demokratie.
Ja, ist das nicht schön, dass auch in einem Televoting-Semi solche langsamen oder auch solche schwierigen Songs dann weiterkommen, wie zum Beispiel Tavoakis oder eben auch wie der zweite Qualifikant, das war ja Israel, New Day Will Rise, die Ballade von Yuval Raphael.
Okay.
Und das ist ja eigentlich relativ simpel inszeniert. Im Prinzip geht sie eine halbe Wendeltreppe hoch und das ist das Ende vom Lied. Also das Ende vom Lied ist natürlich pompös, wörtlich genommen. Es ist eine Ballade, in der mir, das habe ich aber auch schon gesagt, eigentlich zu wenig passiert, wenn ich es mit der aus dem Vorjahr vergleiche. Und es gab ja eine kleine Panne, hast du es gesehen, wie quasi bei der letzten großen Geste ihr Kleid hängen geblieben ist an diesen, ja, sind es Diamanten, ja, an diesem Diamantenvorhang?
So ein Glitzervorhang, ne? Mhm.
Genau. Naja, aber da darf man sich nichts anmerken lassen, da muss man einfach weitermachen, das hat sie professionell gemacht. Dass Israel im Finale ist, das, glaube ich, sollte niemanden überraschen.
Ich fand das wundervoll, muss ich sagen. Also während viele Performances so Fragezeichen hinterließen oder man fragte sich, warum machen die das, habe ich darüber bei Israel überhaupt nicht nachgedacht, weil das so aus einem Guss war. Es war eben auch nicht zu viel. Dieser Song ist natürlich perfekt für die Bühne gemacht, weil er langsam anfängt und dann sich immer mehr steigert. Und das hat sie natürlich auch stimmlich geschafft, das zu transportieren. Und dann ist sie natürlich dann auch immer höher gegangen. Das war sozusagen das Steigerungsmoment in dieser Wendeltreppe, das Steigerungsmoment, wo man das eben visuell auch dargestellt hat, dass der Song immer dramatischer wird. Und ja, das war ein richtig toller ESC-Song, finde ich, weil der sowas Hymnisches hat und sowas altmodisch-Balladiges, aber professionell vorgetragen. Hat mir sehr gut gefallen.
Sind wir mal gespannt, wie hoch es im Finale dann für sie geht, ob man an die Wendeltreppe noch ein bisschen was ranbauen muss. Unser nächster Act hat sich auch viel bewegt auf der Bühne, denn er hatte ein Laufband. Weitergekommen ist auch für Armenien Park mit Survivor. I'm a Survivor. Und das ist ja, das haben wir gestern hier in ESC Update gehört, ein Song bzw. eine Inszenierung, die gemacht wurde von Kalin, der österreichischen Teilnehmerin aus dem letzten Jahr. Ich meine, ich habe sie auch gesehen im Green Room jubeln und ich finde das richtig. Ich finde tatsächlich, dass Survivor einer der besten Songs im zweiten Semi war und ehrlicherweise habe ich auch dafür angerufen. Mhm. Denn auch das ist eine Farbe, die sonst mir kein anderer Song bringt und die Inszenierung mit dem Laufband fand ich sehr gut, fand ich, sah sehr episch aus im Refrain. Diese ganzen Bilddoppelungen, das war mir ein bisschen zu viel, aber okay, war dynamisch.
Also Kalin hat wirklich einen guten Job gemacht. Also die Inszenierung war amtlich. Sie hat ja auch gesagt, das war sehr teuer. Da merkt man mal, ne? Da steckt natürlich auch Geld dahinter. Und die aus Armenien, also Armenien steckt da in diese Performances auch immer recht viel Geld rein und geben sich da viel Mühe. Finde ich gut. Und insgesamt ist der Song nicht mein Song. Ich habe getippt, dass er rausfliegt, weil er mich persönlich so ein bisschen nervt, weil er so aggressiv ist. Ja, natürlich, er ist ein cooler Mann und so, aber ja, er brüllt da 3 Minuten lang Survivor. Mein Song war es nicht, aber die Inszenierung war super und ich bin auch vollkommen okay damit, dass er im Finale ist. Herzlichen Glückwunsch.
Die Inszenierung war vielleicht ein bisschen aggressiv, aber der Park ist ein ganz lieber, ein netter. So, und für das nächste Land, Thomas, ehrlicherweise war da bei mir der Jubel am lautesten, denn ich freue mich wahnsinnig. Endlich hat es Dänemark mal wieder ins Finale geschafft. Sissal, Hallucination.
Ja, ihre Stimme hat gehalten.
Ihre Stimme hat gehalten, die Inszenierung war, naja, okay, aber endlich kann ich diese Statistik wegschmeißen, von wegen seit 2019 nicht mehr im Finale gewesen. Endlich hat es mal wieder geklappt. Sissal war wahnsinnig nervös vor diesem Auftritt, das hat sie auch geteilt auf ihren Profilen. Und ja, gerade nachdem ja wirklich so 2 EDM-Songs am Dienstag rausgeflogen sind mit Belgien und Zypern, standen die Sterne nicht günstig für Dänemark, sag ich ganz ehrlich. Und ich hätte nicht alles darauf verwettet, dass sie es ins Finale schafft, aber die Mother des Jahrgangs hat sich durchgesetzt.
Ja, aber sie ist aber auch tough, muss man sagen. Ne? Also sie hat das gut rausgehauen und ich finde, die Performance hat von der dänischen Vorentscheidung ein riesiges Upgrade genommen mit den Tänzern und irgendwie sah das schön aus mit dem ganzen Blau. Farblich bin ich mal schwierig, weil farbschwierig, es war doch blau, oder? War es lila?
Ja, es war Blue Sebastian, möchte
ja,
ich sagen.
Ja, war Blue Sebastian. Gut, nicht, dass ich mich hier total blamiere mit einer falschen Farbe, aber das hat mir total gefallen Und ja, was für ein Glück. Eigentlich, von meinem Geschmack her, ist es von den drei EDM-Songs fast der schwächste. Aber das muss sie mit ihrer Persönlichkeit alles ins Ziel gebracht haben und ins Finale für Dänemark.
Es gibt ja immer drei Parts, die darüber entscheiden, ob ein Lied oder beziehungsweise ein Auftritt gewählt wird oder nicht. Künstler, Song und Inszenierung. Und ich würde sagen, bei Dänemark, das ist wirklich einer der eher seltenen Fälle, in denen der Künstler den Ausschlag gegeben hat. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, Sissal. Die Performance sah auch besser aus als beim Vorentscheid in Dänemark. Und ich hoffe, dass es im Finale weit nach oben geht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher rechte Tabellenhälfte am Ende werden. Aber toll, dass Dänemark im Finale ist. Wir machen weiter mit den deutschen Nachbarländern, die sich qualifiziert haben. Das nächste ist jetzt für dich auch keine Überraschung. Österreich, Wasted Love von JJ. Und ich habe lange überlegt, wie ich mit Österreich dieses Jahr umgehe, und ich habe jetzt mich dazu entschlossen, ich werde meine Antipathie gegenüber diesem Song und diesem Auftritt nicht weiter verstecken. JJ hat natürlich eine sehr gute Stimme, und damit habe ich alles gesagt, was ich Positives sagen kann. Deswegen fang du doch mal an.
Ja, ein wundervoller Auftritt. Wer das Video gesehen hat, weiß, dass bestimmte Motive aus dem Video wieder aufgegriffen wurden. Das Schiff, das Segelbötchen, was man aus Papier gebaut hat. Es stand ein großes Boot auf der Bühne und ein kleines Bötchen flog durch die Luft. Alles in Schwarz-Weiß gehalten, und genauso wie der Song steigert sich dann auch die Performance. Es wird stürmisch und windig auf der Bühne, und JJ singt dagegen an. Er war sehr aufgeregt. Ja, das sah man ihm schon an, wie er dann da saß am Anfang, in so einem Bademantel gehüllt. Da mache ich mal einen kleinen Exkurs. Es gab ja so viele Trickkleider in diesem Semifinale. Auch JJ musste am Anfang noch einen Bademantel übergezogen haben, um dann noch einen Kostümchange zu machen. Also Leute, lasst euch mal irgendwas anderes einfallen. Ich kann damit leben, dass ein Künstler 3 Minuten lang dieselben Klamotten trägt und überhaupt Klamotten trägt. Ja. Also man muss nicht zwangsläufig bei jeder Performance einen Kostümwechsel mit einplanen. Das nervt auf Dauer ein bisschen oder wirkt dann auch sehr abgegriffen und originell. Das zählt für alle, nicht nur für JJ, aber da war es auch. Er war halt sehr aufgeregt, und das hat man an 2, 3 Stellen sogar gemerkt. Also er ist ja wirklich ein sehr guter Sänger. Und als er das erste Mal den höchsten Ton treffen sollte, da wurde die Stimme sehr leise. Da war er selbstbestimmt unglücklich mit. Wir haben darüber diskutiert, schadet ihm das? Ich glaube nicht, dass ihm das geschadet hat, weil allein die technischen Fähigkeiten, wie er seine Stimme einsetzt, das ist ja das Erfolgsgeheimnis von dem österreichischen Act. Das war so auch schon beeindruckend genug, sodass er sich da einen Fehler locker leisten konnte, um weiterzukommen. Und jetzt bitte dein Hass in den nächsten 30 Sekunden. Nein, Hass ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber deine Skepsis bitte in den nächsten 30 Sekunden. Wir haben es ja schon 1-2 Mal gehört.
Ich fand den Auftritt nicht gelungen. Über den Song habe ich mich ja schon oft genug ausgelassen. Ich fand aber auch den Auftritt nicht gelungen, weil er die ganze Zeit in Schwarz-Weiß ist, weil man viele Dinge einfach nicht erkennt, und weil ich auch diese Szenerie mit dem Boot und auf dem Sturm, das sah nie so aus, als sei er da in Seenot. Ich habe das nicht einmal geglaubt. Er bewegt sich da hin und her, aber also ich finde, da hat Island mehr überzeugender inszeniert. Ich finde wirklich, das hat nicht gepasst. Dieses Schwanken, diese Seenot habe ich nicht gesehen, was aber auch wahrscheinlich viel an dem Schwarz-Weiß liegt. Überhaupt, wenn man mich aufregen will, muss man 2 Sachen machen, entweder irgendwas mit Filmstrichen oder irgendwas mit Schwarz-Weiß, und Österreich macht beides. Also es ist wirklich so, wenn Österreich echt den ESC gewinnt, werde ich hier am Sonntagmorgen richtig patzig sein.
Ja, das du, muss ich leider ja, sagen. Du, es wird sowieso passieren, weil ich patzig werde, wenn Schweden gewinnt. Also freut euch schon auf den schlecht gelaunten Podcast am 18. Mai, weil irgendwer von den beiden wird da wahrscheinlich gewinnen und einer von uns beiden wird traurig sein.
Dann hoffen wir einfach, dass Albanien gewinnt. Was sollen wir machen? Oder das nächste Land. Auch hier habe ich mich wahnsinnig gefreut, aber ich habe immer dran geglaubt, und ich hatte wirklich keine Zweifel, dass es weiterkommt, und ich fand auch die Inszenierung mega überzeugend. Luxemburg, La Poupée Monte le Son, Laura Thorn. La Poupée Monte le Son. Komplett gelungen fand ich das tatsächlich, von vorne bis hinten. Eine interessante Inszenierung, die damit beginnt, dass die Sängerin liegt Und damit kann man natürlich auf dem Boden, auf der LED auf dem Boden Sachen einspielen, wie zum Beispiel tatsächlich den Auftritt von Franz Gall, aber immerhin nicht bildfüllend, sondern nur so ganz klein in so einem Fernseher. Das Ganze war ja eine Hommage an den ersten luxemburgischen Siegertitel beim ESC vor 60 Jahren. Und da kamen die Tänzer dazu, das Bild hat sich gedreht, dann stand sie da vor so einem Puppenhaus. Und was mir tatsächlich gefallen hat, ist, dass sie so die Herrscherin auf der Bühne war. Hm. Also sie hatte ihre 5 in Rot gekleideten Tänzer im Griff. Und das hat man die ganze Zeit gemerkt. Also dieses Emanzipatorische, was man dieser Nummer ja immer übergestülpt hat, dass das jetzt im Vergleich zu Franz Gall eben die ganze Geschichte umdreht, dass die Puppe jetzt plötzlich die ist, die alles entscheidet, das habe ich der Inszenierung abgenommen. Und ich fand das wirklich sehr gelungen und finde, dass Luxemburg eine große Bereicherung für den ESC ist.
Ich kann das nur unterstreichen. Oft beispielsweise bei Serbien waren die 4 Tänzer, die er da hatte, ein reiner Störfaktor, muss ich sagen. Man musste mal versuchen, an denen vorbeizugucken und hat auch gefragt, warum ist dieser Mann mit diesen Tänzern da drauf? Der hat doch damit auch irgendwie gar nichts zu tun. Die waren inhaltlich bei Laura Thorn besser eingebunden und sie hat sie immer wieder zurückgestuckt und einen Hahn gezogen. Und die waren im Hintergrund, haben aber die Gesamtperformance toll unterstützt. Also insofern haben die das ganz originell inszeniert. Ganz toll.
Wobei man sagen muss, bei Serbien hatten die Tänzer natürlich schon einen Sinn, nämlich einmal den Sänger quer über die Bühne zu ziehen. Also das war ein ikonisches Bild, das kann man nicht anders sagen.
Ja, mir hätte gereicht, wenn man 2, 3 Leute raufholt und ihn darüber zieht und die dann wieder wegschickt. Das passte auch zu ihm nicht. Also eher überzeugt. Ja, okay, wir machen einen kleinen Exkurs zu Serbien, aber er hat ja so eine offensichtliche Männlichkeit und dann sind diese Tänzer dazu. Warum? Also, nee.
Ja, also es tut mir sowohl für Serbien leid mit der Balkanballade als auch für Montenegro mit der Ballade vom Balkan, dass beide raus sind. Das ist schade gelaufen. Wir reden am Ende vielleicht nochmal kurz über die Länder, die es nicht weiter geschafft haben. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Land. Da darfst du auch gerne mal anfangen, damit ich nicht immer alles vorwegnehme. Das nächste Land ist Finnland. Erika Wiegmann ist im Finale mit Ich komme.
Was für eine Show. Das war ja so herrlich hysterisch am Ende des Wettbewerbs. Also die Erika Wiegmann, das ist aber auch eine Person, ne? Also das ist ja wirklich eine tolle Personality und die macht was her, ja. Also Leute, die den Auftritt bei der finnischen Vorentscheidung gesehen haben, sind jetzt nicht sonderlich überrascht von dem, was sie jetzt hier in Basel macht. Das ist ziemlich ähnlich. Aber ganz viele Leute, die das dann morgen gucken werden, sehen das ja auch zum ersten Mal und die werden schon erstaunt sein. Also mit einem Selbstbewusstsein und das ist wirklich gut mit der Kamera eingefangen. Später kommen wir noch zu Malta, da habe ich große Kritik an der Kameraführung, da war es mal so weit weg und sie war mal toll im Bild, ja, also auch mit tollen Posen und sie ist super rübergekommen. Und ja, am Anfang singt sie vorne im Publikum, dann läuft sie zurück und dann steht sie dann auf diesem Mikrofon, was dann am Ende auch noch Funken sprüht. Das kennt man alles und das wird das Bild des Eurovision Song Contest sein, plus die Bilder vom Sieger natürlich. Also eine ikonische Performance.
Vielleicht das Gleiche.
Ja, wir haben ja gestern schon mal überlegt, ob sie gewinnen könnte. Ich habe ja gesagt, ich glaube, einige Männer und auch Frauen fühlen sich davon abgestoßen, das kann schon sein, aber ich nicht. Ich finde es super. Also die würde ich gerne auch mal kennenlernen. Also an der Frau habe ich richtig Spaß.
Und sie kann ja auch Deutsch. Sie hat ja 9 Jahre Deutsch gelernt oder was hat sie da im Green Room erzählt?
Ja, im Green Room wurde sie lange von Hazel Brugger interviewt und da haben sie auch diese ganze Szenerie da auch schon, wie sie sich da gegeben hat. Ja, da haben sie Käsefondue gegessen und während dann andere Künstlerinnen und Künstler vielleicht versuchen, immer besonders freundlich und den Leuten zu gefallen, bleibt sie so ganz sie selbst. Also ich mag sie.
Ja, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde tatsächlich die Performance im finnischen Vorentscheid an 1, 2 Stellen noch ein bisschen besser aufgelöst, so von der Kamera her. Aber meine Güte, die Bühne in Basel muss halt für viele passen und das war schon wirklich, wirklich toll gemacht. Ich finde es auch gut, dass man genau bei dieser Inszenierung geblieben ist. Erika alleine und niemand anderes gehört auf diese Bühne, wenn sie diesen Song performt.
Ja, sie füllt das wirklich toll.
Ikonisches Schlussbild. Dankeschön, Finnland. Es klappt immer noch ganz gut mit dieser Nummer. Also Finnland hat sich ja wirklich die Rolle erarbeitet oder ich sag mal das Bild erarbeitet. Das ist das Land, die schicken immer sowas Komisches. Mhm. Die schicken immer sowas Besonderes. Und sie können es immer noch ausfüllen. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Das nächste Land auf meiner Liste ist das Land, bei dem ich gesagt habe, dass es rausfliegt. Lettland. Herzlichen Glückwunsch im Finale. Taute Maitas, Burman Laimi. Taute Maitas, die sechs Lettinnen mit ihrem vielschichtigen Gesang vor diesem Blanca Paloma-Vorhang. Es hat mich jetzt nicht komplett aus den Latschen kippen lassen, aber ja, das zweite Semi. Ich habe mich ja auch schwer getan, wirklich 10 Länder zu finden, die ich unbedingt im Finale sehen will. Nun ist es Lettland geworden. Es ist einfach ein Song, mit dem ich persönlich nicht viel anfangen kann. Aber natürlich sehe ich auch, dass die schon wissen, was sie tun. Und ich kann das schon auch anerkennen, dass das den ESC auch bereichert, weil das eben so eine schöne traditionelle Nummer ist, weil man auch was über Lettland und das Land lernt, weil man mal wieder Lettisch hört in einem Song zum ersten Mal seit irgendwie 20 Jahren ein ganzer Song auf Lettisch beim ESC. Also da ist die Freude sicherlich bei vielen groß, dass es diese Gruppe ins Finale geschafft hat. Und da freue ich mich jetzt einfach mal mit.
Ja, und ich freue mich einfach auch für die Mischung am Samstagabend, weil sowas, ja, so eine Folk-Nummer, sowas Traditionelles haben wir dieses Jahr, glaube ich, auch gar nicht. Also insofern repräsentieren die Ladies das. Und auf der Bühne sah das schick aus. Ja, mit diesem Blanca Paloma-Gedächtnisvorhang. Also das sind so Streifen, diese Runden und dahinter. Das bekam bei denen aber irgendwie so eine komische Dreidimensionalität. Das fand ich gut. Und natürlich mit so vielen Frauen auf der Bühne kannst du natürlich auch verschiedene Formationen vor der Kamera darstellen. Und sie haben auch alle Register gezogen, standen nebeneinander, hintereinander, im Kreis. Ja. Und dieses... Das hat natürlich auch was Hypnotisches, ne? Und das geht sehr eingängig. Beim ersten Mal hören, das setzt sich fest. Das alles mögen die Gründe gewesen sein, dass sie sich qualifiziert haben. Ja, irgendwer muss sich auch qualifizieren. Ich hätte sie auch nicht gewählt, aber ich freue mich auch, dass die im Finale sind.
Ja, gebe ich gerne zu. Und vor allem das Schlussbild, wie sie dann da standen, das sah auch wieder sehr, sehr schön aus. Also herzlich willkommen im Finale Lettland. Zwei Länder haben wir noch, die weitergekommen sind. Und das nächste Land, ja, da gehört die Künstlerin wieder der Kategorie Diva an, möchte ich sagen. Mirjana Conte aus Malta mit Serving. Und ich glaube, da möchte ich dir auch mal den Vortritt geben, Thomas. Ich glaube, wir denken ähnlich über diese Performance.
Ja, man muss ja sagen, dieser Eurovision Song Contest ist ja so ein bisschen auch kritisiert worden als ja so sexualisiert. Und wenn man das aufnimmt, dann war das ja auch dieses sexualisierte ESC-Halbfinale. Wir hatten Erika Wickmann und wir hatten die beiden Männer mit freiem Oberkörper, die auch zeigefreudig waren. Und dann kam eben auch noch Malta. Der Song und die Geschichte von Kant ist bekannt. Ich war sehr gespannt drauf, weil ich sie super finde. Ich freue mich immer, sie in sozialen Medien zu sehen oder ihr Vorschauvideo war auch super. Und dementsprechend enttäuscht war ich nach der Performance, muss ich sagen. Das lag fast weniger an ihr, sondern an der künstlerischen Gestaltung dieser Performance. Also sie kommt am Anfang auf die Bühne, dann gibt es Tänzer und dann ganz am Ende kommen dann auch noch diese Gymnastikbälle, auf denen sie so ein bisschen rumhopst. Die Elemente kennt man, aber wie das von der Kamera eingefahren war, war so, als ob sie dann bei der Kameraprogrammierung auf random gestellt haben. Also da mal eine Großaufnahme, dann wieder eine totale, dann die ganze Halle, dann schwenkt durch die Halle, dann wieder eine kurze Tonne. Alles nur aus der absoluten Totale aufgenommen. Ich habe nach 3 Minuten gesagt, ich hätte sie so gerne mal gesehen. Ja? Wer da verantwortlich ist, mit der Person würde ich gerne mal über die Konzeption dieser Inszenierung reden. Da ist einiges schiefgegangen. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich nämlich auch geglaubt, dass sie zittern muss und dass es auch vielleicht nicht klappen könnte mit der Finalqualifikation. Nicht, weil der Song zu schlecht war, weil sie zu schlecht gesungen hätte. Das war alles okay. Aber eben diese Inszenierung war für mich blamabel.
Ja, das geht mir sehr ähnlich und wir haben das hier zu zweit geguckt und es kam bei uns, während wir diese Inszenierung gesehen haben, der Gedanke, naja, so doof das klingt, es ist dann eben Malta. Und das sieht man dann auch irgendwo. Da gehen ja gerne mal Inszenierungen so ein bisschen in die Brüche und es hat mir tatsächlich im Vorentscheid in Malta deutlich besser gefallen. Es war auch alles deutlich sympathischer. Da hatte sie ja auch so Tänzerinnen und Tänzer, die sahen so ein bisschen pfadfindermäßig aus. Sie hatten so, ich glaube, grüne Sachen an. Auch am Ende, als dann die Gymnastikbälle kamen, das war deutlich schöner im maltesischen Vorentscheid. Das war witzig, das war selbstironisch im maltesischen Vorentscheid. Und hier in Basel war das halt alles aufgestrapst. Und wirklich, also alles mit dem Holzhammer. ja, wir dürfen nicht Kant singen, aber dafür machen wir jetzt wirklich alles andere. Und das ist ein künstlerischer Weg, den ich nicht gegangen wäre. Und es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Malta damit rausfliegt. Mhm. Das hatte ich, also ja, ich finde, es ist das schwächere Halbfinale, deswegen, ja, irgendwer muss sich qualifizieren. Aber das war nicht so doll. Und das, glaube ich, kostet ihr auch Punkte. Also ich fand, also wenn wir jetzt schon darüber geredet haben, dass Finnland vielleicht irgendwie zu übersexualisiert ist und dass das viele Leute auch nicht so mögen könnten, wenn man dann nochmal Malta daneben sieht, ist das ja viel, viel, viel mehr von allem.
Mm. Ja, wenn man es dann gesehen hat.
Platz 10, beziehungsweise nicht Platz 10, aber die 10. Qualifikantin, die kann sich diesem Vorwurf nicht aussetzen. Sie stand da auf ihrem Felsen und hat ihre Nummer gesungen, die sehr griechisch war, aber sie kam damit weiter. Asteromata von Klavdir. Und spätestens seit Jana Terzi, die Älteren von euch werden sich erinnern, 2018 im Halbfinale rausgeflogen, denke ich mir immer, wenn Griechenland es zu griechisch macht, dann wird's gefährlich. Und auch als dann nur noch ein Platz offen war und da 7 Länder standen, hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass Griechenland noch weiterkommt, auch wenn es natürlich eigentlich verdient ist. Es ist eine Ballade, die sie gut gesungen hat. Für mich ist es jetzt nicht die beste Ballade des Abends gewesen, aber eine, die schon ins Finale gehört.
Mhm. Ja, ich bin da so ein bisschen befangen, weil ich habe das mal einem Griechen geguckt, also einem Deutschen, aber er ist in Griechenland aufgewachsen und der war natürlich parteiisch, ja, und natürlich zittert man generell mit. Also ich musste auch von Diensttelefon, habe ich dann 10-mal tatsächlich auch für Griechenland angerufen, solange die Leitung offen war. Und als dann noch die Dramaturgie wollte, ja, dass das als letztes verkündet wird, da war hier die Hölle los und natürlich der Jubel anschließend groß. Ich mag den Song, ich habe auch gestern gesagt, dass ich dieses Baladesque gar nicht so altmodisch finde, weil das eben durch so moderne Beats unterstützt wird. Und die Inszenierung, die war klassisch, aber schön.
Es ist sehr lustig, weil die Szenen sich bei mir so ein bisschen geglichen haben. Ich habe das zwar auch jetzt nicht mit einem Griechen geguckt, aber doch mit jemandem, der eine sehr große Affinität für Griechenland hatte. Und es wurde gesprungen, als Griechenland tatsächlich verkündet wurde. Und es wurde geschrien. Und ich habe mich einfach mal mitgefreut. Und damit haben wir jetzt tatsächlich unsere 26 Länder fürs Finale. Gibt es irgendwas, bei dem du sagst, dieses Land oder diese Musikfarbe oder dieser Künstler oder dieser Auftritt fehlt?
Fehlen nicht. Also ich fand Australien, die Performance von Australien überraschend originell. Also ich wusste das gar nicht, dass das alles so dargestellt wird wie in so einer Shopping-TV-Sendung. Also das fand ich wirklich originell, hat mir gut gefallen. Deswegen hätte ich dem doch noch Chancen bei eingeräumt, vielleicht sich zu qualifizieren. Ansonsten gehen wir die Liste durch. Montenegro, nee, Irland, nee, das vermisse ich überhaupt nicht.
Das war auch furchtbar inszeniert. Irland wurde durch die Inszenierung komplett kaputt gemacht. Da war ja nichts los. Die Sängerin stand 3 Minuten lang auf einem Podest. Da hat man alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Das tat mir in der Seele weh, das so zu sehen. Und bei Montenegro, glaube ich, hat das Kleid sehr viel kaputt gemacht.
Naja, das fand ich noch das Spektakulärste. Georgien, ja, irgendwie toll, aber da passte ja, also das passte so gar nicht in den Gesamtzusammenhang. Das war ziemlich klar. Und es gibt ja auch gar keine Lobby mehr von Georgien, auch gerade hier in diesem Semifinale. Alle. Das war klar.
Leider. Aber ich fand's auch toll.
Ich habe diesen Song mittlerweile gefressen. Also ich mag den, aber beim ersten Hören überfordert er einen hinten und vorne, würde ich sagen.
Ja.
Tschechien habe ich eine kleine Träne vergossen. Also ich fand das alles hübsch und schön, aber vielleicht war die ganze Inszenierung ein bisschen zu gay. Und dann haben wir noch, ach ja, den Wischmob, Serbien. Gut. Das war auch ein Wackelkandidat. Der ist bestimmt nicht auf dem 16. Platz gelandet, sondern eher so 11, 12, würde ich sagen.
Man wiederholt sich ja auch irgendwann, wenn man so oft über die Songs redet wie wir. Aber ich bin bei Tschechien und auch bei Australien wirklich nicht überrascht, dass sie es nicht geschafft haben.
Ja.
Dieser australische Humor ist nicht wirklich übertragbar. Und Milkshake Man war dann vielleicht doch eine Spur zu simpel. Es tut mir leid, Australien.
Habemus Finale. Wir haben 26 Acts fürs Finale. Morgen wird sich dann endgültig entscheiden, wer gewinnt. Und die Spannung steigt.
Es wird mega spannend. Ja, also Es ist so krass, oder? Also es ist ESC und man merkt das ja auch mittlerweile in allen möglichen Medien. Es gibt Sendungen zum ESC, im Radio kommt der ESC hier und da und dort. Ich merke das auch. Also ich hatte hier auch schon so ein paar Radioanfragen, auch von anderen Sendern. Und das ist irgendwie schön, wenn dann im Mai eben dann doch auch so der Rest der Welt entdeckt, was es da für so einen Wettbewerb gibt. Und dass man sich dem doch mal widmen könnte. Hier zum Beispiel gibt es einen Podcast in der ARD Audiothek, der heißt .eu. Und auch die beschäftigen sich mit dem Eurovision Song Contest. Was genau da passiert, das erklärt euch jetzt die Moderatorin persönlich.
Hi, ich bin Katrin, Host vom ARD Europa Podcast .eu. Und in unserer neuen Folge schauen wir auch auf den ESC, der zwar nicht politisch sein will, aber es doch immer wieder ist. Sind EU-Flaggen erlaubt oder nicht? Diese Diskussion war zuletzt auch in Brüssel eine heiße und die Verbindungen zwischen ESC und EU, die sind noch viel größer. Nicht wenige hier in Brüssel hoffen außerdem, wenn wir Europäer beim ESC fleißig das Abstimmen trainieren, könnten wir dieses Engagement vielleicht auch in Wahlen rüber retten. Warum das? Hört rein, ich freue mich auf euch.
Also .eu hört ihr in der ARD Audiothek. Den Link, den habe ich euch in die Shownotes hier gepackt. Den Podcast gibt es heute, also im Laufe des 16. Mai. Ja, und morgen ist tatsächlich Finale und dann ist schon wieder alles vorbei. Es ist so krass, wie schnell das dann doch geht.
Ja, wollen wir noch ein paar Worte über die Show vom Semifinale verlieren?
Gerne.
Denn am Dienstag war ich ja so ein bisschen mickelig und jetzt habe ich so ein paar positive Sachen und ich finde, das kann man auch mal erzählen. Ne? Also es war da diese, sie haben sich ja das Thema Fans genommen und dann wurden halt so drei Fans porträtiert von zu Hause auf dem Weg nach Basel und dann wurden sie am Ende auch noch in der Arena tatsächlich kurz interviewt. Also dieses Storytelling, das fand ich ganz nett. Das waren Fans aus Australien, Türkei und die halt so ein bisschen erzählen.
Malta.
Das fand ich so ganz anrührend.
Ich fand das auch sehr wertschätzend. Also das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Überhaupt das ganze Semi stand ja so unter dem Motto Fans. Und das war eben nicht nur einfach, dass man sagt, ja, hier, das ist jetzt das Motto und dann zeigen wir da mal 3-4 Publikumsschnitte mehr. Nein, man hat das gemerkt, dass dieses Halbfinale anders aussah als am Dienstag.
Genau, es waren auch Fans aus 83 Ländern in der Arena. Das muss man sich mal reinziehen. Hazel Brugger, die vielleicht am Dienstag noch ein bisschen trocken war, gefiel mir sehr viel besser und sie hatten nämlich auch dieses Fan-Thema gemacht, mit einem Fan gesprochen, der durfte auch einen Titel ansagen, das fand ich lustig und hat dann auch Stage-Diving im Publikum gemacht und eine ganze Anmoderation tatsächlich in dieser Position, also Frauen machen Stage-Diving hier auf dem Rücken hat sie dann in die Kamera gesprochen, das fand ich auch sehr lustig, muss ich sagen, hat mir gut gefallen.
Ich finde das überraschend, wie viel Raum für offensichtlich Interpretation da doch ist. Also wenn Hazel natürlich Stage-Diving macht und irgendwelche Leute aus dem Publikum fragt, das kannst du so ja nicht proben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und auch diese Interaktion im Green Room, ich weiß, dass es die Nummer mit Erika und dem Käsefondue auch schon in einer Probe gab, aber trotzdem wirkt das doch alles irgendwie so herrlich spontan auf mich. Also da lässt man Hazel manchmal auch einfach machen, interessanterweise.
Ja, man merkt dann auch, dass sie es kann und dass es ihr Job ist. Oft wird dieser Job des Backstage-Reporters ja an irgendwelche ehemaligen Teilnehmerinnen oder sowas vergeben, die nicht so viel journalistische Erfahrung haben, auch nicht so spontan sind. Und dann wirkt das immer sehr auswendig gelernt. Das ist hier natürlich überhaupt nicht der Fall. Also das ist auch ein guter Job für sie.
Und dann muss ich sagen, ich kann auch noch was Positives sagen. Ich fand nämlich, die ganze Sendung hatte so einen ganz anderen Drive als am Dienstag. Da kamen sie mir, und da war ich in der Halle, und da kamen sie mir manchmal ein bisschen langatmig vor. Aber heute ging es recht schnell rein. Der Interval-Act mit der Zeit, das ging sogar relativ schnell vorbei. Gut, die Mats mit den Fängen, die mit den Fans, die waren ein bisschen lang, aber meine Güte. Und auch das Medley mit den 4 Acts, die 2020 hätten singen sollen, dann alle ein Jahr später wiedergekommen sind, aber das ist eine andere Geschichte. Also mit 4 Acts, die Songs hatten, die nie beim ESC waren. Das war natürlich auch, ich sag mal, eine schönere Sache als diese doch sehr schwere Céline Dion-Hommage.
Ja, Dijon Steers, The Roop, Effendi und Destiny haben gesungen mit den Songs, die man halt noch nie auf der Bühne gesehen hat. Und ich fand sehr schön, dass man diese 4 Songs auch mal in der Inszenierung auf der Bühne gesehen hat. Und die haben sich auch so ein bisschen Mühe damit gegeben. Ja, Dijon Steers hatte so brennende Ärmel. Und
das war toll.
Ja, und das war der bessere Song. The Roop hatte den besseren Song. Effendi und Destiny auch. Also die hatten eigentlich auch im Jahr davor, glaube ich, alle die besseren Songs. Das konnte man dann auch mal wertschätzen. Das hat mir sehr gefallen. Das sagt vielleicht uns mehr als dem normalen Zuschauer, aber wenn man schweizerische Volkstänze sieht, ist das ja auch, wäre das weniger interessant für mich gewesen.
Und weil uns das mehr sagt als dem normalen Zuschauer, war es eine Sendung für die Fans.
Genau, sehr gut beobachtet.
Danke, liebes Schweizer Fernsehen. Wir freuen uns sehr auf das große Finale. Das seht ihr am Samstag ab 21 Uhr im Ersten in One in der Mediathek auf eurovision.de. Ihr hört es übrigens auch hier in der ARD Audiothek, zum Beispiel, falls ihr unterwegs seid oder so. Da gibt es das Ganze auch live mit dem Kommentar von Thorsten Schorn. 20.15 Uhr geht sogar schon los im Fernsehen mit dem Warm-up von Barbara Schöneberger aus Basel. Eine Aftershow-Party gibt es auch noch. Und wir haben natürlich noch weitere viele, viele Sendehinweise. Zum Beispiel heute am Freitag. Da könnt ihr um 19 Uhr wieder unser Magazin sehen, alles Eurovision, zum Beispiel bei Twitch oder in der Mediathek. Da schauen wir voraus, wer gewinnt den ESC, wie geht dieses Finale aus, wer kommt auf welchen Platz. Zu Gast unter anderem Miguel und Caro von Too Many Tabs, die kennt ihr ja auch schon hier aus ESC Update. Das wird eine schöne Sendung, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dabei seid.
Auf jeden Fall. Ja, und was es auch wieder geben wird, ist ein ESC Update. Das gibt es nämlich auch schon wieder morgen früh und dann gucken wir beide auch nochmal auf das Finale.
So ist es. Ich werde mir die Show wieder vorher angucken können, tatsächlich in einer Presseprobe und werde dann quasi brühwarm daraus berichten, was so alles passiert. Wobei, mittlerweile haben wir natürlich alle Acts gesehen, aber vielleicht findet man ja noch ein bisschen mehr raus. Die Vorschau aufs Finale also dann wieder morgen früh hier im Feed bei ESC Update. Bis dahin wünsche ich euch einen fantastischen Freitag und bis morgen.
Noch einmal schlafen und dann ist wirklich Eurovision Day. Ihr Lieben, alles Gute, viele Grüße und bye bye.
Tschüss.